unserer Zeit. Ich bin Benjamin Herzog und meine Gäste heute sind die Schlagzeugerin Luisa Marxen und der Oboist und Komponist Matthias Arter. Herzlich willkommen. Ja, Gäste darum, weil wir uns heute wieder mal aufs Sofa setzen. Wir hören uns gemeinsam Musik an auf einem imaginären Sofa. Wir sind hier natürlich in einem Radiostudio. Musik, die Sie beide mitgebracht haben, Luisa Marxen, Matthias Arter, und ein Stück auch von mir. Die Idee der Sendung eben anhören, darüber reden, was habe ich gehört, was habe ich nicht gehört, wie hat es mein Bauch getan, was auch immer. Und dann nochmals ein Stück anhören, ganz simpel. Und vielleicht hören wir zum Anfang, zum Einstieg, mal einfach eine Kostprobe von allen drei Stücken. Etwas ineinander geschraubt, unsere drei Stücke. Ich sage später, welche das waren, ineinander geschraubt, aber ich glaube, man kann sie doch auseinanderhalten. Matthias Arter, Luisa Marxen, wollen Sie es wagen? Gibt es etwas Gemeinsames hier? So, da sind wir wirklich auf ganz unterschiedlichen Pfaden unterwegs. Jetzt mal noch ohne die Namen zu nennen. Wer möchte?
Also etwas Gemeinsames ist sicher, dass die Stücke in den letzten 10, 20 Jahren vermutlich entstanden. Jetzt, was man hört, es gibt eine gewisse Klanglichkeit in allen drei Stücken, die sofort erkennbar ist. Also im ersten Stück so ein bisschen Violine mit etwas dazu, im zweiten Kammermusik mit so ganz tiefen Instrumenten, im dritten vielleicht eine Kombination von den beiden, indem man ein ganzes Orchester, eine Orgel imitiert. Also sowas würde ich schon als Gemeinsamkeit orten.
Das Gemeinsame im Unterschiedlichen, Luisa Marxen.
Genau, gemeinsam, wobei, also ich weiß ja, welche drei Stücke sind. Und ich war aber total überrascht, weil ich wusste ja nicht, dass sie ineinander geschraubt sind.
Ja.
Und als dann das erste zum zweiten übergegangen bin, habe ich das so gehört? Zu Hause? Ah nein, Aha. Es ist das andere. Also,
ja, okay.
Sehr witzig.
Die Vorteile einer kleinen Montage. Ja, jetzt stelle ich Sie aber erst noch vor, Sie beide, Luisa Marxen. Sie sind Schlagzeugerin aus Luxemburg. Sie spielen das klassische Schlagzeug-Repertoire, Solo und im Ensemble. Sie bearbeiten aber auch mal Holzscheite oder ziehen sich eine knallblau gelockte Perücke an und dann mit todernstem Gesicht und weißen Handschuhen vollziehen Sie eine Performance, die sehr komisch wirkt. Frage: Musik kann Spaß machen?
Auf jeden Fall. Sie soll Spaß machen. Also ich mit meiner Musik und auch das, was ich höre oder gerne mag, ist eigentlich immer, dass sie Geschichten erzählt. Und dabei meine ich jetzt nicht irgendwie Geschichten, Prinzessin und König, sondern irgendetwas dahinter,
ja,
was mehr ist als irgendwie ein philosophisches Auseinandersetzung mit einer Fibonacci-Reihe.
Sie machen auch Fluxus-Performances, zumindest steht das so auf Ihrer Homepage. Da werden absurde Geschichten erzählt, die Geschichten der Absurdität.
Ganz genau. Das meine ich jetzt nicht unbedingt Fluxus aus der Zeit,
Aha,
Fluxus,
ja.
Aber das kann man ja heute auch noch übersetzen.
Ja. Mal schauen, ob uns das begegnet, das Absurde heute. Matthias Arter, ich würde sagen, Sie sind eher ernst unterwegs. Jetzt lacht er. Sie stammen aus Zürich und eben ernst, also wenn ich mir Ihre Website anschaue, da stellen Sie sich vor mit einem Instrument, das sieht ein bisschen absurd aus. Macht auf mich zumindest einen komischen Eindruck. Die Riesenoboe, die Bassoboe, habe ich das richtig in Erinnerung?
Also das ist ein Lupophon. Das ist ein relativ neues Instrument. Das gibt es vielleicht seit 12, 13 Jahren. Eine neu entwickelte Bassoboe, die einen riesigen Tonumfang hat. So ein bisschen geht in die Richtung Kontrabass, Klarinette. Und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten mit diesem Instrument. Man kann auch die ganz alte und historische Musik für Heckelfon spielen oder Baritonoboe. Die sind absolut, diese Musik ist absolut auch drin mit diesem neuen Instrument Lupophon.
Lupophon, kommt das vom Wolf, Lupus?
Das kommt vom Wolf, weil der Wolf ist der Instrumentenbauer, der das entwickelt hat. Kommt vom Wolf
raffiniert.
Aus Bayern, genau.
Fangen wir an. Lehnen wir uns zurück. Luisa Marxen, ich schlage vor, dass wir mit Ihrem Stück beginnen, wenn Sie einverstanden sind. Wollen Sie uns einen ganz kurzen Steckbrief geben, wer was von wem?
Die Komponistin ist Carola Baukolt und das Stück heißt Schraubdichtung. Es ist schon relativ alt, sage ich mal, also von 1989 bis 1990 geschrieben. Und wenn ich das jetzt beschreiben sollte, es sind vier Instrumente, Sprechstimme, Cello, Kontrafagott und Schlagzeug. Und es werden Werkzeuge aus einer Werkzeugkiste aufgezählt.
Schraubdichtung von Carola Baukolt. Matthias Arthur, was sind Ihre Eindrücke?
Also ich finde die Musik sehr humorvoll. Sie kommt ein bisschen trocken daher, aber ich kenne natürlich Musik von ihr und ich habe auch schon mit ihr gearbeitet und ich finde, der Humor ist etwas sehr Vorherrschendes. Also wenn man mit Schrauben so viel originelle Klänge erzeugen kann, ist das schon außergewöhnlich.
Mit Schrauben erzeugen? Also wie?
Also mit der Idee einer Schraube, das ist die Bewegung des Schraubenziehers, macht sie nach mit den verschiedenen Instrumenten. inklusive Stimme, und sie erzeugt dann auch Clusters und sie erzeugt diese Geräuschhaftigkeit. Es ist nicht eine Musik, die einem einnimmt, wie jetzt ein Intermezzo von Johannes Brahms, würde ich sagen.
Ist also nichts zum Zurücklehnen, Schlürf, Schlapp, Schläger.
Doch, man kann auch mal weghören, wieder zuhören und man verpasst den Anschluss nicht in ihrer Musik.
Viele Pausen sind darin. Es ist auch wie ein komisches Element, die Pause. Also der Klangfluss, Sie haben das jetzt mit Brahms verglichen. Ist kein, ja, vordergründig witziger Komponist, aber hintergründig natürlich schon sehr sogar, aber irgendwie anders. Jetzt hier eben diese etwas zerstückelte Musik, wo eigentlich das Hirn dann wieder völlig allein gelassen wird mit seinen Assoziationen.
Ja, zerstückelt und auch, es ist wirklich eine Auflistung. Also es sind irgendwie 8 Werkzeuge, die werden aufgelistet, und auch wenn man die Noten anguckt, das sind nur Achtel und Viertel, also eigentlich total, Sie haben gesagt, so, es kommt trocken daher oder simpel irgendwie, und es ist sehr simpel auch notiert. Sie schreibt ja selber, es ist eine Sprechstimme und keine Gesangsstimme, eben deshalb auch wahrscheinlich nicht so einlullend.
Es kommt simpel daher, aber es hat ja trotzdem irgendwie ein Raffinement, also wie sie mit den Worten umgeht, wie sie die Stimme und die Instrumente zusammenlegt. Ich war am Anfang überrascht. Ich wusste zwar, dass eine Stimme drin vorkommt, aber man ist so ganz auf diese Instrumententierchen, es hat so was Animalisches, Comicartiges fast, konzentriert, die da schnaufen und grunzen, und plötzlich kommt die Stimme dazu. Und das finde ich eigentlich sehr raffiniert, wie das zusammen klingt, sehr gut gehört.
Ja, und auch Sie, Matthias, Sie haben gesagt, die Instrumente werden ineinander geschraubt. Und ich glaube auch zusätzlich dazu auch noch die so Lautmalerei, also wie Sch, R, B, P, wird jedes einzelne Vokal und Konsonant von den verschiedenen Instrumenten nachgemacht oder verdoppelt, verdreifacht.
Ich finde, es hat auch einen Wortwitz. Wenn ich höre Flötenmutter, ich weiß nicht, was eine Flötenmutter für ein Instrument oder für ein Werkzeug ist, weil ich nicht Flötist bin, aber ich denke mir dann irgendwie die Mutter der Flöte da oder so eine Mutter, die Flöte spielt oder sowas, dass die Rabenmutter nicht sehr weit weg. Also auf sehr vielen Ebenen spielt sich für mich hier der Humor ab. Anders als bei Brahms auf jeden Fall.
Ja, total anders. Also ich meine, Carola Baukolt hat auch nie den Anspruch gehabt, einem romantischen Klangideal nachzugehen. Im Gegenteil, sie geht eigentlich fast immer von Sprache oder von Dingen aus und macht dann das zu Musik. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben mal mit den CNZ-Kollegen von Zürich in einer Schmiede ein Konzert gemacht. Und das war dann ein richtiger Ort. Wir haben wirklich auch Leute, die in der Schmiede gearbeitet haben. Eine Schmiedin und 2 Schmieden haben mitgearbeitet, am Amboss, mit Feuer und so. Und wir haben dann mit Instrumenten, mit diesen Geräuschen, würde man sagen, aus der Schmiede haben wir gearbeitet, und das wurde ein großartiges Stück Musik. Und die Leute waren zwischen uns, um uns herum. Es war natürlich kein Konzertsaal, es war eine Schmiede. Und das war eine großartige Sache. Und das ist genau diese Art, das wir auch hier hören. Ein Leben in die Musik bringen, das man nicht erwarten würde. Oder Geräusche in die Musik bringen, die man nie in einer Musik erwarten würde.
Ja, oder vielleicht gar nicht von der Musik ausgehen, sondern ich glaube, sie arbeitet sehr viel mit Alltagsmaterialien, sage ich mal, und sucht da das Musikalische, anstatt ein richtig schönes Instrument zu nehmen und da die Geräusche zu suchen.
Sie redet mal von Murmeln, die sie in ihrem Haus hört, wenn die Kinder, nehme ich an, im oberen Stock spielt.
Auch, und das schätze ich an ihr sehr, sie nimmt das dann sehr ernst.
Ja.
Also es ist nicht einfach nur so ein Slapstick-Komödie. Witzige Idee, das reiht sich aus bis zum Letzten, sondern auch so ein Gegenstand. Ich habe mal ein Stück von ihr gespielt auf einem Staubsauger. Also sie nimmt das dann wirklich sehr ernst und beschäftigt sich Wochen und Wochen damit, mit diesem Material oder Gore-Tex-Jacken oder eben hier auch bei diesem Stück. Der Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin spielt ja auf sehr vielen Gegenständen, Dingen, die gar keine Instrumente sind, und das probiert sie alles selber aus, und es ist nicht nur witzige Idee, Punkt. Und das ist auch als Instrumentalist sehr angenehm, dann mit ihr zu arbeiten.
Ja, ich habe dieses Schlagzeug, diese Staubsauger-Performance gesehen mit Ihnen, Luisa Marxen. Das war so was ich auch eben auch hier finde, sehr raffiniert, welche verschiedenen Klänge man mit dem Staubsauger machen kann. Und es geht auch sehr ins Körperliche hinein. Also ich stelle mir vor, dass ja, das zuerst eine kleine Überwindung braucht, also mit einem Staubsauger in den Mund oder mit den Wangen, was dann anfängt zu flattern und alles Mögliche. Also es ist schon auch Arbeit, nur hört man es einfach nicht.
Natürlich, auch wenn ich hier sage, es sind nur Achtelnoten, aber die zusammenzubekommen, weil es sind sehr viele horizontale Gesten, also Schraub und dann aber auch sehr viele vertikale, also ich fand das immer sehr schwierig. Ja.
Haben Sie das gespielt?
Ja, ich habe es gespielt.
Okay.
Ja. Und auch der Schlagzeugerpart, also ich finde das ganze Stück, wenn ich es jetzt einfach nochmal so hier auf dem Sofa zuhöre, ist ja wie eine Maschine, wird das so wie, sie erzählt zwar von den einzelnen Werkzeugen, aber das Ganze ist wie eine Klangmaschine, so wie ein, ich weiß nicht, so Tangeli-Maschine oder so, so mit verschiedenen Armen und Pfeifen, eben wieder die Pfeifenmutter und dann trötet es und es geht und es rollt. Und auch der Schlagzeugpart, man muss so viele Sachen zusammen machen, reiben aber im Styropor, dann einen Schlauch nehmen, also selber kommt man sich als Instrumentalist auch wie so eine Maschine
vor. Also überlagern sich eigentlich die Bilder, die Sprachbilder der Schraubenmutter, dann die Maschine, die das zusammenhält, die Komposition und der Schlagzeuger, die Schlagzeugerin kommt sich selbst schon wie eine Maschine vor. Ja. Vielleicht geht es den anderen MusikerInnen auch so. Wir hören noch ein Stück. Carola Baukolt, Schraubdichtung, Part 2. Und zum Schluss wird dem Stück noch mit der Axt der Hals abgehauen. Schraubdichtung von Carola Baukolt mit dem Türmchen-Ensemble. Die CD ist beim Label Vergo erschienen im Jahr 1997. Ausgesucht hat sie Luisa Marxen für uns hier auf dem Sofa in Musik unserer Zeit, auf dem Sofa gemeinsames Hören, gemeinsames Sprechen über Musik. Wir gehen weiter im Text. Matthias Arter, jetzt sind Sie dran. Sie haben ein Violinkonzert ausgesucht. Es ist ja schon eine sehr traditionsreiche Gattung, so etwa 400 Jahre alt. Warum gerade ein Violinkonzert?
Ich bin ein Riesenfan dieses Instruments, der Violine. Und ich wäre am liebsten Geiger geworden. Aber Geige hat schon meine ältere Schwester gespielt und so war es nicht so naheliegend,
dass ich belegt, ja.
Genau, so war es dann klar, dass ich eher ein Blasinstrument erlernen sollte. Und die Oboe, die passt mir eigentlich auch ganz gut. Aber die Literatur ist natürlich bei den Geiger und Geigerinnen noch schon noch ein Stück größer und großartiger, muss man neidlos oder vielleicht mit ein bisschen Neid zugeben. Also wenn ich jetzt Violinkonzert höre, dann denke ich natürlich an die großen Dinge wie Brahms oder Sibelius oder
schon wieder Brahms. Berg.
Ja, schon wieder Brahms. Denke ich an diese großen Schinken, aber ja, natürlich auch an ganz viele Geigenkonzerte des Barock.
Die ja eher und kleindimensioniert sein können zumindest.
Genau, die eine Art Concerti Grossi sind.
Mhm. Warum sagen Sie das? Ist das hier auch so etwas in die Richtung?
Es hat etwas davon, weil die Geige in diesem Geigenkonzert von Agatha Zubel ist wie die Initialzündung für das ganze Stück. Also das Stück beginnt mit einer Kadenz und das Orchester wird so eingeladen, mitzuspielen. Und man hört es am Anfang fast nicht, das Orchester, sondern ganz einzelne Klänge kommen dazu. Und irgendwann im Verlauf des Stücks findet dann reger Austausch statt zwischen den Materialien, die aber alle von der Geige auskommen. Und wenn man dann den Schluss hört, wird es einem fast ein bisschen Angst um die Geige, um die Solo-Geige, weil man hört sie eigentlich nicht mehr. Also sie wird regelrecht aufgefressen vom Orchester oder niedergeschrien. Es ist ein Stück, das ziemlich an die Nieren geht und die einfährt, wenn man sie im Konzert hört.
Okay, wir verraten jetzt noch nicht allzu viel. Eben Agatha Zubel heißt die Komponistin. Ihr Geigenkonzert aus dem Jahr 2014.
Thank you.
Soweit ein erster Ausschnitt aus dem Violinkonzert von Agata Zubel. 2014 hat sie es geschrieben mit der Solistin Katarzyna Duda und dem polnischen Ensemble OMNO. Luisa Marxen, wie ist es Ihnen ergangen?
Für mich waren am Anfang die Geige so auch eigentlich ganz simple Melodien, so fast wie Vögel. Also ich musste direkt irgendwie an Natur, ja, so kleine Vögelmelodien, die sie gepfiffen hat oder also gespielt hat auf ihrer Geige, die dann immer, ich sage jetzt schmutziger, also ich meine das jetzt nicht negativ, aber so geräuschhafter geworden bin, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann ist sie wieder zurückgekommen und dann immer wieder so wie ein Schleier drüber, das Geräuschhafte, das hat mir gut gefallen. Und dann, ja, wie Sie, Matthias, vorhin gesagt haben, kommen am Anfang nur ganz wenige andere Instrumente. Ich glaube, ich habe die Schlagzeug dann zuerst gehört, Crotales, immer so ganz hohe Töne, ganz zum Schluss von so einer Melodie. Und ich weiß nicht, das wahrscheinlich bin ich jetzt einfach, weil wir die Schraubdichtung davor gehört haben und von dieser Maschine geredet haben, mir kam es dann wirklich vor wie so ein Tier, was nach und nach mehr Arme und Beine bekommt. Und
also die Geige als Tier, genau, das so ins Orchester hineinwächst.
Was ins Orchester hineinwächst und immer farbiger wird und sich Geräusche von den anderen leiht.
Ja, ich hatte eine ähnliche Assoziation, nicht unbedingt, dass es ein Tier ist, aber dass so, so ein Strahlen von der Geige ausgeht. Ich finde es sehr strahlend eingesetzt, das Instrument hier. Das wird ja auch am Anfang so statementmäßig wie gesetzt mit diesen Flascioletti. Sie unterbricht sich zwar immer wieder mit so geräuschhaften, nee, das sage ich jetzt nicht, und dann wieder wunderschön. Und das strahlt dann zur Klarinette hinaus. Da ist die Klarinette mal Partner, dann ist das Klavier mal Partner oder eben das Schlagzeug. Also eher so, ja, sind auch Verbindungen ins Orchester hinein. Witzig. Und ich habe auch etwas gehört, so dieses Vorwärtsgehen und dann gibt es wieder mal so eine Hemmung, so ein Bruch, wie so ein Klacks, ganz anderer, brauner, schmutziger Farbe drauf und dann fließt die Musik wieder, also wie so zwei Seelen eigentlich, die da in der Brust dieses Violinkonzerts leben. Was kann man noch sagen? Matthias Arter, Sie haben das Stück mitgebracht.
Genau, ich kenne es vielleicht am besten von uns drei. Ja. Ich habe selten mal mitgespielt bei einer Aufführung. Und es ist schon so, dass das Stück sich aus Extremen zusammensetzt und schon in der ersten Kadenz eigentlich das ganze Potenzial, sogar das Zerstörungspotenzial schon vorhanden ist, das dann später eingesetzt wird gegen Schluss. Also mit diesen kleinen Melodien, die ja alles mit Flageolets gespielt wird, also ein bisschen komplizierter, als es klingt, aber es klingt dadurch auch ein bisschen abgehoben und dann diese zerstörerischen, harschen Klänge, Doppelklänge, häufig mit Vierteltönen, also wirklich etwas Zerstörerisches hat. Und für mich war das Stück auch immer hatte sehr eine starke animalische Komponente. Also das mit den Vögeln.
Dann wären wir beim Tier.
Absolut. Ja. Nein, das ist für mich sehr, sehr nah. Auch durch die Aufführung, die wir selber mal gemacht haben während der Pandemiezeit, es ist eine wahnsinnig energievolle Musik. Und eben nicht nur friedlich. Es gibt auch ganz schöne Gesangspartien der Geige, aber es gibt dann immer etwas, was ein bisschen nervt oder stört, unten vom Orchester aus. Ja. Und kurz bevor, was jetzt kurz danach gekommen wäre, ist ein kurzes Einsprengsel mit dem Piccolo zusammen, das dann zu einer Katastrophe führt.
Aber die Katastrophe kommt ja am Schluss.
Genau, auch das noch. Werden wir sicher nachher noch, noch ein bisschen reinhören.
Also vielleicht ist es auch so eine Musik, die so ein bisschen, wenn ich jetzt an das Tier denke, so sprungbereit ist und dann faucht sie los oder springt los einen an als Hörer. Da kommt sehr viel Überraschendes und dann wieder lauert sie, also so raubtierartig vielleicht. Was haben Sie denn für ein Tier gesehen, Luisa Marxen? Hatte das noch konkretere, hatte das ein Fell?
Es hatte ganz viele Arme und Beine.
Ja, okay, aha. Ich habe mich gefragt, ob in dieser Musik auch so etwas wie Humor stecken kann. Bis jetzt sind wir eigentlich noch nicht drauf gekommen. Sie kennen das ganze Konzert. Ist da auch etwas so drin hörbar?
Für mich nicht, nein. Für mich ist das sehr existenzielle Musik. weil die Geige alles zeigt, was sie kann, auch ganz, ganz verletzlich ist ab und zu. Und dann ist das Orchester ab und zu gnadenlos in diesen Momenten, gerade in diesen Momenten. Ja. Also das Humor habe ich jetzt eigentlich auch bei der Aufführung gar nie erlebt.
War die Komponistin dabei?
Nein, sie war nicht dabei. Das war Pandemie, sie konnte nicht reisen. Ja, und wir konnten kein Publikum einlassen und so.
Auch das keine allzu lustige Geschichte. Ja.
Vielleicht aber, wenn du sagst, nicht humorvoll, aber etwas anderes, was ich an der zeitgenössischen Musik schätze, ist eigentlich die Ehrlichkeit. Und eben auch, dass man, viele Musik ist ja auch sehr schön zum Gucken, also auch, dass man oft das Geheimnis so wie ein bisschen lüpft. Also man kann als Zuschauer sehen, aber auch hören und auch eben die Verletzlichkeit dieses der Instrumente hören und auch als Komponist, wenn man eigentlich schon am Anfang alles zeigt oder schon beide Seiten zeigt. Mhm. Das ist auch etwas, was ich schätze. Und das empfinde ich oft in klassischer Musik gar nicht so. Da ist alles, also ich bin kein Spezialist, aber so allglatt. Und es wird nicht diese Verletzlichkeit gezeigt.
Mhm. Hören wir den Schluss des Violinkonzertes von Agatha Zubel. Ja, das war der Schluss. Da ist die Katastrophe wirklich da, hörbar. Und wie das dann so aushaucht, eigentlich aber auch schon ein bisschen bekanntes Narrativ, oder? Also sagen wir mal so, dass die Musik sich steigert, in die Katastrophe hineinkommt und dann noch am Schluss ein bisschen röchelt.
Dieses
hat sie nicht neu erfunden.
Dieses Rad hat sie nicht neu erfunden für dieses Stück, das ist schon klar. Ja. Aber wir haben jetzt das erste und das letzte Drittel des Werks gehört und mit dem Mittelteil macht das ein bisschen mehr Sinn, als wenn man nur das letzte Drittel jetzt sich anhört.
Ja.
Habe ich jetzt gerade gedacht, als wir dieses letzte Drittel uns angehört haben.
Ja. Also das fauchende Tier, das konnte man, also fand ich als Bild jetzt sehr brauchbar zum Hören.
Ja, auf jeden Fall.
Wild geworden.
Ja, man muss sich vorstellen, die Geige hat jetzt durchwegs gespielt in diesen letzten 4-5 Minuten. Mhm. Und man hat sie 2/3 der Zeit gar nicht gehört. Es ist einfach ein Pantomimen-Konzert in diesem Abschnitt.
Nicht ein bisschen frustrierend?
Unser Geiger fand das nicht frustrierend. Er hat das eigentlich sehr geschätzt. Wir haben auch eine Aufnahme gemacht. Mhm. Aber auch hier auf der Aufnahme kann man es eigentlich nicht hörbar machen, weil es dermaßen mächtig ist, vor allem die Blechbläser, aber auch hohes Holz. Es ist wirklich eine mächtige Begleitung und man kann das nicht zurücknehmen. Dreifaches Fortissimo ist jetzt einfach dreifaches Fortissimo, sonst ist diese Energie nicht mehr da, die es einfach braucht.
Im Geigenkonzert der polnischen Komponistin Agata Zubel, Katarzyna Duda hat den Solopart hör- und unhörbar gespielt und das Omno-Ensemble war die fauchende Orchesterkatze dazu. Sie hören Musik unserer Zeit, neue Musik auf dem Sofa mit Matthias Arter und Luisa Marxen. Ich bin Benjamin Herzog und habe mir erlaubt, selbst auch ein Stück mitzubringen. Ich habe es ein bisschen an Ihren Stücken ausgerichtet, um einen Kontrast zu erzielen. Es ist aber auch so etwas wie ein Zufallsfund. Ich beschäftige mich mit neuer Musik für Streichquartett. Da gibt es natürlich die Klassiker, Lachenmann, Riem, Nono, Boulez und so weiter. Vielleicht noch die Exécution à Journée von Heinz Holliker. Ein, wenn man so möchte, witziges Stück. Das Streichquartett muss so lange die Luft anhalten, bis es fast von den Stühlen kippt. Schwarzer Humor. Aber eben, es ist ein Zufallsfund. Das Quartett hier, das Jack-Quartett, hört man nämlich eigentlich fast nicht. Also auch da wieder ein Ensemble, das einfach Klangfarbe beisteuert. Es ist ein Stück des Komponisten John Luther Adams. Das Luther daher oder dafür, damit man ihn nicht mit dem Minimal-Music-Komponisten John Adams verwechselt. John Luther Adams ist Umweltaktivist auch, Schlagzeuger, lebt seit Jahren in Alaska. Und sein Stück heißt Sila, das bedeutet auf Inuit so etwas wie Weltatem. Animistisch gesprochen ist also damit der Wind gemeint, das Wetter überhaupt, die Kräfte der Natur. Sila, der Anfang dieses Stückes von John Luther Adams. Für Streichquartett und Chor ist da noch dabei, Schlagzeug, wie man hört. Was waren Ihre Eindrücke? Was für Bilder sind gekommen?
Sehr Naturgewalten, also gewaltige Naturgewalten, also wirklich dieser Atem von einer Erde oder, wenn wir schon dabei sind, von einem riesigen Tier. Mhm. Wirklich so mitnimmt. Ja.
Ja. Ich denke, man muss sich natürlich auf eine sehr lange Komposition einlassen und das ist jetzt ein ganz kurzer Beginn. Aber ich finde es sehr eindrücklich, wie einem Naturgewalten gegenübertreten in dieser Musik. Also ich finde, Temperatur spüre ich ziemlich deutlich, eine kalte Temperatur ist das für mich. Und auch die Kräfte der Natur, die man spürt, die man noch nicht richtig erlebt, die vermutlich dann später richtig zum Ausbruch kommen. Ich finde, das ist sehr klug gemacht, dieser Anfang, dass man einfach reingezogen wird. Und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man wahrscheinlich eine wunderbare Stunde vor sich.
Ich höre jetzt aber doch so ein leichtes Aber in dem, was Sie sagen.
Nur im Vergleich zum Stück vorher. Ich meine, das Tempo der Veränderungen ist natürlich ungleich kleiner als in Stück von der Agathe Zubel.
Ja.
Und auch von Carola Baukholt. Es ist also nicht das Aber, dass ich jetzt absolut sagen würde, dieses Stück sagt mir nichts, gar nicht. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Musik, die mit anderen Mitteln arbeitet, die aber ja, sehr eindrücklich daherkommen, finde ich.
Und man muss wahrscheinlich einfach auch wissen, dass sie eine Stunde dauert. Also mir hilft das immer enorm, wenn ich jetzt weiß, es dauert nur 5 Minuten oder eine Stunde, da kann ich mich wirklich ganz anders darauf einlassen.
Also sie hat sich so ein bisschen als Komponist erst finden müssen. Zuerst war er Schlagzeuger, hat da Frank Zappa entdeckt. Das geht eher schnell, oder? Und dann hat er sich aber von der meditativen Ausgebreitetheit eines Morton Feldman inspirieren lassen, der man so oder so gegenüberstehen kann. Oder?
Also eigentlich gar nicht so weit von Minimal Music entfernt.
Ja, dann doch wieder nicht, habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja, sehr ruhig auf jeden Fall.
Es ist ein klangliches Minimal, eine ganz langsame Veränderung im Klanglichen und nicht dieses rhythmische, kleingliedrige, das bei der Minimal Music so als typisch erscheint. Mhm. Dieses ganz motorische, das fehlt hier in diesem Ausschnitt ganz und gar. Aber es fehlt mir gar nicht.
Wenn Sie jetzt so einen Titel haben, Sila, der Atem der Erde oder so etwas Ähnliches, was löst das in Ihnen aus? Also können Sie dem wertfrei entgegenstehen oder finden Sie, da will mir jemand irgendwie sein Umweltschutzprogramm verkaufen?
Ich finde es richtig, dass er das macht, weil er Umweltaktivist ist und Alaska kennt. Finde ich richtig, dass er vielleicht mit diesem Stück auch auf Probleme aufmerksam machen will, auf seine Art. Mhm. Die wir unzweifelhaft haben als Menschheit. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das finde ich schon eine eindrückliche Haltung, auch in der Kunst, der Realität gegenüber. Das finde ich total wichtig, dass er das macht.
Aber es braucht vielleicht nicht den Titel als Erklärung. Ich finde, die Musik spricht wirklich für sich.
Ja. Es gibt ja so etwas wie akustische Ökologie auch, also dass man versucht, einerseits eben Opernhäuser legen ihre Programme zusammen, damit weniger Energie verpufft, Orchestertouren nicht mehr im Flugzeug oder gar nicht, sondern im Zug oder im Auto. Oder eben auch als Thema in der neuen Musik der Umweltschutz, also dass da so auf ein Thema aufmerksam gemacht werden will, natürlich mit Grenzen. Oder sind Sie solchen Stücken schon begegnet?
Also es gibt auch politische Stücke, die natürlich in diese Richtung arbeiten, gerade auch in diesem unsäglichen Krieg, den wir im Osten haben. Auch diese Beschäftigung findet in der Kunst statt. Oder im nächsten Jahr führen wir mit dem CNZ ein Stück auf, das sich mit der Schneeschmelze, also mit der Gletscherschmelze befasst.
Ja.
Also es gibt schon viele Komponistinnen und Komponisten, die sich mit der Realität befassen bei ihrer Kunst.
Ja, das ist mir sehr sympathisch, dass man, also das sind ja Komponisten, die leben im Hier und Jetzt und auch die Geschichten, wenn wir auch die Geschichten von Hier und Jetzt mehr als einfach ein philosophisches oder mathematisches Konstrukt, das empfinde ich ein bisschen passé bei der zeitgenössischen Musik. Wir sind Zeitgenossen und dann auch gerne mit ernsten oder humorvollen Themen.
Das wäre jetzt hier eher eine ernste Geschichte, ein ernstes Thema. Sila von John Luther Adams. Hören wir noch einen zweiten Teil. Ein zweiter Teil von Selah von John Luther Adams. Ist etwas anderes noch in Ihnen aufgeploppt oder entstanden?
Ich finde jetzt alles an dieser Musik anders als im ersten Teil. Mhm. Ich weiß nicht, wie dieser Teil überschrieben ist, aber mir kommt es so vor wie heile Welt oder Friede oder vergebliche Hoffnung auf Hilfe aus dem Weltall vielleicht. Aha. Etwas in die Richtung. Also eine ganz andere Welt als diese Kälte oder dieses Angstmachende einer vielleicht bedrohten Natur.
Ich habe es musikalisch schön gelöst gefunden, diese Übergänge, auch dass die Atem, aber auch die Instrumente so ein bisschen verschwommen sind. Ich wusste konnte nicht genau sagen, das ist das Instrument, das ist Stimme, überhaupt, das ist Stimme, das ist Instrument. Ist das Umweltgeräusch irgendwie, ist das Rascheln von einer trockenen Palme oder ist es eine Maracas?
Also interessant, das, ja. Also diese Mischungen hatten wir ja bei Baukolt auch, die Stimme und die Instrumente sich extrem gut mischen. Bei Agatha Zubel ist die Vermischung zum Teil so groß, dass man die Solostimme gar nicht mehr hört. Ja, und das Rauschen von Palmen und so weiter, er setzt eigentlich voraus, dass man das Stück Outdoor spielen soll. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass das eine Outdoor-Aufnahme war, sondern eher Studio, so clean, wie das klingt, aber das ist durchaus die Intention, dass da eben die Welt auch hineinrauscht.
Es gibt auch einen konkreten vokalen Bezug bei Agatha Zubels Stück. Ich empfinde immer, dass sie die Geige so behandelt, wie wenn es eine Stimme wäre. Und das ist kein Zufall, weil sie eine zweite Karriere hat als Sängerin und Stimmkünstlerin. Und ich meine, das aus dem Geigenpart heraus zu hören.
Da hätten wir also doch ein paar versteckte Bezüge in drei an für sich sehr unterschiedlichen Stücken. Das war jetzt, ich sag's nochmal, Selah von John Luther Adams mit dem Chord The Crossing, dem Jack Quartet, dem University of Michigan Percussion Ensemble und den University of Michigan Chamber Musicians ohne Dirigent. Die CD erscheint diesen September 2022 beim Label Cantaloupe Music. Ja, der Ernst des Lebens unseres Planeten, der unterzugehen droht. Ich möchte uns jetzt alle doch trotzdem nicht so aus der Sendung entlassen, sondern noch einmal mit Carola Baukolt. Und zwar zitiere ich sie in Musik und Wort über ihr Stück Treibstoff. Schreibt sie, das Stück sei, wie wenn man plötzlich eine Tür aufstößt und sich inmitten eines Gewimmels von Klangwesen befinde. Und weil diese alle verschieden lange Beine haben, streben sie langsamer oder schneller vorwärts. Wir streben hier dem Ende zu, hier in Musik unserer Zeit, die Ausgabe vom Sofa mit Luisa Marxen und Matthias Arter. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich bin Benjamin Herzog. Okay. der imaginäre Zoo der Carola Baukolt in ihrem Stück Treibstoff für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klavier und Perkussion aus dem Jahr 1995. Gespielt hat das Türmchen-Ensemble. Hier zum Ausklang von Musik unserer Zeit auf dem Sofa. Eine Liste der gespielten und durchgehörten Stücke finden Sie auf unserer Website srf.ch/Musik unserer Zeit. Ich bin Benjamin Herzog. Besten Dank fürs Zuhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.